ARD.
Ab morgen will der mächtigste Mann die Welt verändern. Grönland erobern, Europa zu mehr Rüstung drängen, sogar den Krieg gegen die Ukraine beenden. Können, müssen wir ihn beim Wort nehmen? Trump zurück im Weißen Haus. Was jetzt, Frau Baerbock? Das fragen wir die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, den ehemaligen Botschafter in den USA und früheren Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger und den Politikwissenschaftler Kenneth Weinstein, der Donald Trumps Team in europapolitischen Fragen berät. Willkommen Ihnen allen zu Hause und guten Abend hier im Publikum. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Frau Baerbock. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir gleich in die große Weltpolitik abdriften und über den künftigen US-Präsidenten sprechen, müssen wir einmal ganz kurz in die Untiefen des deutschen Wahlkampfs, denn Sie sind ja, wie wir wissen, nicht nur Bundesaußenministerin, sondern auch Teil des Spitzenduos in diesem Bundeswahlkampf. Und der wurde diese Woche bestimmt von Robert Habeck. Der hatte einen Vorschlag gemacht, der so unausgegoren war, dass ihn die Grünen-Spitze seither zu erklären versucht. Es geht um die Frage, was die Grünen tun wollen gegen die steigenden Beiträge zur Krankenkassenversicherung.
Warum soll eigentlich Arbeit höher belastet sein als Einkommen durch Kapitalerträge? Das leuchtet mir nicht ein und deswegen schlagen wir vor, dass wir auch diese Einkommensquellen, die Menschen ja haben, sozialversicherungspflichtig machen, sodass wir dann den Druck auf die Arbeitslöhne deutlich reduzieren.
Für Kleinsparer ändert sich nichts. Also Tante Gisela, ihr kleiner ETF, ist nicht betroffen. Ich habe jetzt keine genaue Zahl für einen entsprechend hohen Freibetrag.
Wie wir es dann im Detail machen, das können wir uns dann später überlegen. Und es ist vielleicht ein super Beispiel dafür, dass wir es uns auch als Land überlegen sollten. Also ein geeignetes Forum wäre beispielsweise ein Bürgerrat.
Auf Kapitaleinkünfte werden dann berechnet mit hohen Freibeträgen. Und wir Grünen sagen an der Stelle, es geht um Menschen, die etwa 1 Million auf dem Konto haben.
10.000. Ich gebe Ihnen jetzt nicht die Zahl, die Sie gerne hätten.
Und wir gehen mit einem Prinzip in einem Konzept rein. Und natürlich wird man im Gesetzgebungsprozess dann die einzelnen Zahlen mit den anderen Partnern, ich hoffe noch auf deren Ideen, auch erarbeiten.
Frau Baerbock, was ist wohl schiefgegangen, wenn Ihr Kanzlerkandidat rausgeht mit einem Vorschlag, der überhaupt nicht mit Zahlen hinterlegt ist?
Dass offensichtlich gerade im Wahlkampf andere Parteien so eine Sorge haben, über die Probleme zu reden, dass sie lieber auf uns alle mal wieder schießen, anstatt selber zu sagen, wie wir unser Gesundheitssystem gerechter machen. Weil es ist doch zutiefst ungerecht, dass gesetzlich Versicherte, also ich bin freiwillig gesetzlich versichert, sind leider nicht so sonderlich viele Politikerinnen und Politiker, aber ich weiß genau, wie jeder Angestellte, wie jeder, der in der Fabrik arbeitet, dass in den letzten Jahren die gesetzlichen Krankenkassenbeiträge explodiert sind. Und das ist doch nicht gerecht, da können wir ja nicht einfach bei zuschauen. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir ändern.
Genau, und wollen Abgaben auf Kapitalerträge. Keiner hat so richtig verstanden, wen das jetzt betrifft. Können Sie uns ein bisschen besser helfen?
Weil das System hochkomplex ist. Und das haben wir halt auch deutlich gemacht. Wir haben ja die gesetzlichen Krankenkassen und die privaten. Also ich würde sagen, eigentlich eine etwas unfaire Zwei-Klassen-System.
Das Sie abschaffen wollen.
Ja, und so einfach ist es dann in Deutschland halt immer nicht. Und dann steigen schon andere Parteien aus, dass die SPD jetzt auch nicht mehr darüber reden will, obwohl sie immer Respekt plakatieren. Da sieht man auch, dass sie Angst haben im Wahlkampf. Wir haben keine Angst, sondern wir stellen uns den schwierigen Herausforderungen. Und nochmal, es ist ja nicht nur so, dass alle gesetzlich Versicherten seit den letzten Jahren immer höhere Beiträge zahlen müssen, jetzt zum 1.1. wieder eine Erhöhung, sondern auch das, jeder, der gesetzlich versichert ist, der weiß das, ruft mal beim Facharzt an, kommt auf die Region ein bisschen an, kommt oft die Frage, sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Aha. Privat könntest du morgen kommen, gesetzlich musst du zum Teil ein halbes Jahr warten. Und das ist total ungerecht. Wir können aber nicht einfach sagen, wir ändern das System über Nacht. Unser Vorschlag ist eine Bürgerversicherung, wo wir versuchen, die Systeme zu integrieren. Und da wird es dann halt komplex. Aber wir sagen halt deutlich, wir wollen diesen Weg gehen, damit es nicht immer weiter so geht, dass die Krankenhäuser, die Warum? Gesundheitsversorgung nur von der Arbeitenbevölkerung finanziert wird. Und andere haben so viel Geld und sind dann privat fein raus.
Aber warum sagt das Robert Habeck nicht? Warum macht er den zweiten Schritt vor dem ersten? Weil es im Wahlkampf irgendwie besser zieht zu sagen, die Superreichen müssen stärker belastet werden?
Nein, Sie sind ja auch Journalistin und Sie wissen ja, wie das funktioniert. Man kriegt eine Frage gestellt, dann sagt man 1 Minute 30, sagen Sie auch manchmal, Frau Baerbock, jetzt aber kurz antworten. Und wenn dann Dinge so komplex sind, er hat deutlich gemacht, dass wir eben nicht nur auf den Arbeitslohn das berechnen dürfen, das ist ohnehin auch in der gesetzlichen schon geregelt, mit Blick auf Kapitaleinkünfte. Deswegen betrifft es überhaupt nicht das, was uns dann SPD und CDU gerne unterstellen. Es betrifft überhaupt nicht die arbeitende Bevölkerung mit ihren Sparanlagen, sondern es geht darum, wie wir dafür sorgen, dass die private Versicherung stärker auch die gesetzliche mit unterstützt. Und leider hat gerade die Union, als sie noch regiert hat, mit einem Jens Spahn, nämlich dafür gesorgt, dass die Rücklagen in der Krankenversicherung alle aufgebraucht worden sind. Man war da nicht zu bereit, auch von FDP und auch SPD, das mit Steuern zu unterstützen. Und es zahlt halt die arbeitende Bevölkerung.
Aber verstehe ich Sie jetzt richtig, dass Leute, die privat versichert sind, künftig auch für die gesetzliche zahlen müssen, damit die nennenswert gesenkt werden können, die Beiträge?
Wir wollen die Systeme ineinander integrieren und das bedeutet eben auch, dass nicht immer aus der gesetzlichen Krankenversicherung all die Reformen, die wir im Gesundheitsbereich haben, angegangen werden, sondern stärker, dass schrittweise Private auch mit reingeht. Da wir aber zum Glück in Deutschland, das unterstreiche ich an dieser Stelle, damit auch jetzt nicht wieder plötzlich einem das Wort im Mund umgedreht wird, natürlich ein Bestandsschutz da ist. Kann man nicht sagen, okay, wir lösen jetzt alles Private auf. Verbeamtete Personen sind da ja automatisch drin, sondern man muss schrittweise schauen, wie man das integrieren kann, damit es gerechter wird. Weil es ist jetzt nicht, aus meiner Sicht, wie gesagt, zutiefst ungerecht. Ja, weiß nicht, ob Sie privat versichert sind. Sie rufen an beim Arzt, Sie kriegen den Termin. Jemand anders ist schwer krank und er kriegt ihn nicht. Sondern wir sind ja ein reiches Land. Wir zahlen so viel für die Gesundheitsversorgung, aber trotzdem versandet so viel im System. Das heißt, wir müssen das ganze System auch effizienter machen.
So, aber habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, es gilt vor allem für Millionäre, wenn ich mich jetzt mal daran festhalte, was Ihre Fraktionsvorsitzende gesagt hat, Katharina Dröge, nur Millionäre. Also Leute, die unterhalb von 1 Million in Kapitalvermögen investieren, die für die gilt das nicht, dass sie Abgaben lassen.
Wir müssen, wie gesagt, differenzieren zwischen dem gesetzlichen System und dem privaten System. Wir müssen das ineinander integrieren. Das ist der erste Schritt, der ist schon mal nicht einfach. Und dann wollen wir in Zukunft stärker berücksichtigen, was bedeutet das mit hohen Aktiengewinnen, also Menschen, die nie arbeiten in ihrem Leben.
Aber warum spricht dann die ganze Grünspitze diese Woche von Millionären, wenn Sie jetzt sagen, sie unterscheiden?
Ja, weil es Freibeträge, ich meine, das ganze Steuersystem kennt Freibeträge. Ja, Familien haben Freibeträge. Wir alle haben in unterschiedlichen Bereichen Freibeträge. Und hier ist es natürlich genauso in der Krankenversicherung. Das ist ja nichts
deswegen,
Neues.
Weil wenn Sie wirklich nur Millionäre meinen oder Leute, die Finanzvermögen in diesem hohen Bereich haben, dann kann das gar nicht funktionieren, weil so viel Geld können Sie dann gar nicht zusammenbringen, um die Krankenkassenbeiträge wirklich nennenswert zu senken.
Das ist ein Baustein. Mhm. Aber nochmal, also ich finde es ein bisschen komisch, um es mal ganz auf Deutsch zu sagen. Wir haben ein System, was offensichtlich reiche Menschen maximal unterstützt, auch im Gesundheitsbereich. Und diejenigen, die hart arbeiten, die müssen dann noch mal härter ran, weil man eben gerade in diesen Zeiten Sozialversicherungsbeiträge erhöht. Das könnte fürs nächste Jahr für manche bedeuten, je nach Krankenkasse, bis zu 500 Euro. Das ist doch noch nicht gerecht. Jetzt machen wir einen Vorschlag und sagen, wir wollen das Ungerechte auflösen. Und dann sagen alle anderen, nö, wir gucken einfach zu, dass es ungerechter wird.
Alle anderen sagen, wir möchten nur verstehen, wen das betreffen würde. Naja, es gibt ja genug Leute, die in ETFs investieren, da womöglich auch viel Geld haben, weil sie Wohnungen haben. Und die würden gern wissen, sie müssen darauf ja sowieso schon Steuern entrichten. Und jetzt soll dazu auch noch was Nächste kommen. Und dann müsste man natürlich gern wissen, in welcher Höhe und so weiter.
Genau, das regelt man dann in Gesetzen, wie man das bei allen anderen Vorschlägen auch entsprechend
oder in Bürgerräten, wie Herr Habeck gesagt hat.
Ja, aber vor allen Dingen regelt man das dann gemeinsam in Gesetzen. Also nehmen wir jetzt den Vorschlag der Union zum Beispiel. Ja, da hat Friedrich Merz gesagt, dass er plötzlich die Staatsangehörigkeit aberkennen möchte. Ich glaube, er hat sich ziemlich vertan, hat kurz
bei Ihrem Vorschlag.
Nee, hat kurz vergessen, wie das eigentlich ist, dass man nicht eine Staatsangehörigkeit einfach aberkennen muss. Ich glaube, er meinte Leute, die einen Aufenthaltstitel haben als Flüchtlinge. Okay, sei es drum. Wir hacken da nicht so drauf rum, sagen, okay, man kann mal Dinge verwechseln. Aber die Frage auch im Asylrecht, wie regeln wir dann den einzelnen Schritt in zukünftigen Asylgesetzen? Das bespreche dann eine neue Regierung gemeinsam. Und genauso beim Gesundheitssystem ist es so, wir werden das ja ohnehin nicht fingerschnipsmäßig machen können.
Vom Gesundheitssystem zum Asylrecht. Da wollte ich überhaupt nicht hin, weil Sie müssen doch mal eins zugeben. Sie können das ja gut erklären, also Sie können es jetzt nicht gut erklären, aber
Doch, ich fand, ich habe es gut erklärt.
Nee, Sie haben es nicht gut erklärt, weil das ist genau das Problem. Robert Habeck geht mit dem Vorschlag raus und die ganze Woche versuchen Spitzengrüne zu erklären und schaffen es aber auch nicht. Ist das inzwischen ein Markenzeichen, Robert Habeck, dass er mit unausgegorenen Vorschlägen rausgeht und hinterher dann dasteht und sagt, ach, ich weiß es auch nicht, dann müssen es wohl Bürgerräte entscheiden.
Ja, aber das hat er doch gar nicht gesagt. Und dafür bin ich jetzt auch lange genug in der Politik, auch wenn ich noch nicht so steinalt.
Aber das mit den unausgegorenen Vorschlägen,
nein,
das kennen
ganz
Sie auch
gar nicht.
Vom Heizungsgesetz.
Ich kenne nur den letzten Wahlkampf. Da haben wir einen Vorschlag gemacht zum CO2-Preis. Ja? Und es war genau das Gleiche. Wir haben gesagt, so kann es nicht weitergehen mit der Klimafinanzierung. Wir müssen dazu kommen, dass da fossile Energien stärker belastet werden. Dann stellt man eine Zahl in den Raum. Und sofort wird gesagt, und hier und hier und hier und hier. Stattdessen sagen andere, wir sagen überhaupt nichts. Das ist halt nicht unser Anspruch von Politik. Und dann kann sich ja jeder Wähler bei der Wahl, dafür haben wir ja die Wahl, zum Glück in einer Demokratie, überlegen, will ich eine Partei, die den Mut hat zu sagen, wenn es ungerecht ist, dann verändern wir was, oder mache ich einfach weiter so und wir sehen, dass es gar nicht vorangeht und wir als Grüne sagen halt, wir machen Politik, um Dinge zum Besseren zu machen, um für die Menschen das Leben bezahlbar zu machen.
Das können Sie
auch. Und darüber kann man dann entscheiden.
Das ist auch angekommen. Sie belegen es nur noch zum 10. Mal, nicht ausreichend bezahlen und dann besitzt Robert Habeck noch die Chuzpe in derselben Sendung, in der er diesen Vorschlag gemacht hat, auch noch die Union zu beschimpfen. Da hat er nämlich Folgendes gesagt.
Es ist deswegen so, weil die Union die deutsche Bevölkerung einfach verkackeiert. Ich weise nur darauf hin, dass Antworten, die nicht fundiert sind im Wahlkampf, also grobe Wählertäuschung sind.
Da ging es um den Vorwurf, dass die Union ihre Entlastung nicht mit Zahlen unterlegt oder nicht sagt, wie sie es finanziert. Jetzt verkackeiern Sie die Wähler.
Nein. Sondern wir sagen, dass es komplex ist. Aber ich wiederhole mich jetzt hier. Sie sind offensichtlich nicht meiner Meinung. Also wir sagen, dass es komplex ist, dass man natürlich schauen muss, wer zahlt alles mit ein, wie schnell kriegen wir Leute aus der privaten Versicherung mit rein. Und wir sagen halt deutlich, wenn wir diesen Integrationsschritt gehen, der wie gesagt der erste und wichtige ist, dann müssen wir auch gucken, auf welche Einkünfte, auf welche Kapitalerträge. Aber nochmal, die normale Bevölkerung, wenn man dann neben seinem hart verdienten Einkommen noch was in Aktien investiert, die sind überhaupt gar nicht betroffen. Das gebe ich Ihnen hiermit mein Wort.
Und wir werden das erst erfahren, wen es genau betrifft, wenn es eines Tages in ein Gesetz gegossen wird. Wir kommen zu einem anderen Thema in diesem Wahlkampf, das Ihnen auch wenig Freude machen dürfte. Es geht um die 3 Milliarden Militärhilfe, die Sie und andere auch der Ukraine schnellstmöglich noch vor der Bundestagswahl am liebsten zur Verfügung stellen würden. Man nennt das die sogenannte außerplanmäßige Ausgabe. Die ist nämlich aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren. Das wollen die Grünen, das will die FDP, das will sogar die Union und das will sogar der SPD-Verteidigungsminister. Nur der Kanzler möchte es nicht und einige in der SPD-Spitze. Scheitert das jetzt am Kanzler?
Ich hoffe, dass wir das in gut einer Woche gemeinsam im Haushaltsausschuss umsetzen können, weil es geht hier eben um unsere Sicherheit und unsere Freiheit in Europa. Wir haben jetzt gut 7,5 Milliarden deutsche Unterstützung zur Luftverteidigung der Ukraine. Wir erleben, dass der russische Präsident keine Rücksicht darauf nimmt, dass wir gerade im Wahlkampf sind und eine vorgezogene Neuwahl haben, sondern er bombardiert so heftig und so brutal gerade Infrastruktur. Das heißt, man hat keinen Strom mehr, keine Wärme mehr. Und da halte ich es für fahrlässig, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für uns alle in Europa, wenn wir dann als Deutsche sagen, wir halbieren jetzt unsere Unterstützung für die Ukraine, die, und das dürfen wir nicht vergessen, ja unsere Sicherheit gerade mit verteidigt, weil wir wissen nicht, wenn die Truppen weiter vormarschieren, jeder, der auf die Landkarte schaut, weiß, dann ist da das Baltikum, dann ist da Polen und nach Polen kommt auch Deutschland. Das ist jetzt natürlich was, wo man sagt, da ist noch viel Fläche dazwischen, aber gerade unsere europäischen Nachbarn, die verlassen sich ja darauf, auf das Wort, was wir gegeben haben, wir als Bundesregierung
mit der Zeitenwende. Der Kanzler ist wortbrüchig an der Stelle?
Aus meiner Sicht müssen wir auch in unserer eigenen Geschichte uns immer wieder fragen, andere Länder waren da, als wir sie brauchten. Wir wären niemals ein wiedervereinigtes Europa, ein wiedervereinigtes Deutschland im Herzen von Europa, wenn andere uns nicht vertraut hätten. Ich habe das als Außenministerin erlebt, welcher Schaden angerichtet worden war von der Vorgängerregierung SPD und CDU, dass man bei Nord Stream 2, also dieser Gaspipeline, zu den Osteuropäern gesagt hat, also eure Sorgen sind uns herzlich egal.
Ja, jetzt.
Und dann bin ich in die Länder gefahren und alle haben gesagt, können wir Deutschland vertrauen? Und haben gesagt, okay, Frau Baerbock, Sie haben immer gesagt, wir dürfen nicht so naiv sein und Russland einfach glauben. Dann habe ich gesagt, natürlich kennt ihr Deutschland Vertrauen. Der Kanzler, die gesamte Bundesregierung hat gesagt, wir unterstützen die Ukraine, wir unterstützen die Sicherheit in Europa, solange sie es braucht. Und jetzt ist genau die Frage, ob wir das in diesem Moment tun. Und ja, deswegen werbe ich mit dem Verteidigungsminister und vielen, vielen unterschiedlichen, Sie haben es ja erwähnt, anderen Fraktionen genau dafür.
Schauen wir mal, was der Kanzler sagt, warum er diese 3 Milliarden nicht freigeben will.
Wenn man das tut, muss man auch sagen, wo das Geld herkommt. Ich bin dagegen, dass wir es von den Renten holen. Ich bin dagegen, dass wir das durch Kürzung bei den Gemeinden machen. Ich bin dagegen, dass wir weniger Geld in Bahn und Straßen investieren. Also muss man das extra finanzieren.
Kann ich das so übersetzen, dass Olaf Scholz sagt, Sie würden das Geld von den Renten wegnehmen?
Und das ist falsch. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Sozialversicherung, ich meine, es gibt gesetzliche Garantien auf die Renten. Das müssen Sie Olaf Scholz fragen, warum er dieses Argument so vorgebracht hat. Ich möchte einmal daran erinnern, gerade an die Kollegen dann auch von der SPD, wir haben kurz vor Weihnachten noch im Bundestag gemeinsam bei der kalten Progression, im Übrigen auch mit der CDU zusammen beschlossen, da sieht man, was geht, dass es hier eine Entlastung für Bürgerinnen und Bürger gibt. Finde ich richtig, haben wir gemacht. Auch das war eine Entscheidung, die hat man vor der gleichen Haushaltslage getroffen. Und da hat niemand gesagt, oh Gott, wir müssen jetzt ja bei den Renten kürzen, weil es einfach faktisch ja so nicht ist. Und jetzt sind wir in der Situation, dass es darum geht, ob wir die Ukraine-Hilfe plötzlich halbieren. Und das hat überhaupt nichts mit Renten oder anderen Punkten zu tun. Der Haushalt ist ohnehin nicht, weil dann ist die Ampel auseinandergeflogen, vom Parlament beschlossen. Das heißt, alle wissen, nach der Bundestagswahl muss dieser Haushalt im Parlament noch mal neu diskutiert werden. Und da ja alle Fraktionen sagen, wir wollen diesen Weg eigentlich gehen, also 3,5 Fraktionen, heißt es ja alle, die nachher theoretisch die Chance haben, eine Regierung zu bilden, sagen ja dazu. Deswegen werbe ich so intensiv dafür, diesen Weg jetzt zu gehen, nochmal aus purem Eigenschutz, weil es um unseren Frieden geht und wir nicht fahrlässig sagen können, oh, im Sommer stellen wir dann fest, leider wurden im Januar die Gelder nicht bereitgestellt und jetzt können wir Krankenhäuser oder auch Infrastruktur in der Ukraine nicht mehr mit den deutschen Luftverteidigungssystemen, die wir bereitgestellt haben, in den letzten 2,5 Jahren schützen.
Wie wollen Sie den Kanzler überzeugen?
Also es sind ja auch in der SPD unterschiedliche Akteure. Es ist ja ein Vorschlag auch vom SPD-Verteidigungsministerium. Wir als Auswärtiges Amt, und da sieht man, wie stark wir auch zusammenarbeiten
können. Der Verteidigungsminister scheint näher in dieser Frage bei Ihnen zu sein als beim Kanzler.
Na, es gibt so ein, jetzt wird es sehr technisch, aber es ist ja auch ein Bildungsfernsehen hier. Einzelplan 60 heißt das, da finanziert das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt Projekte heraus. Da sieht man auch, dass es, was manche fälschlich sagen, irgendwie um Kriegsunterstützung, dieser Einzelplan, sonst würde das Auswärtige Amt da gar nicht beteiligt sein, ist für Friedensprojekte. Wir machen da auch zum Beispiel humanitäre Unterstützung mit für die Ukraine. Und wir haben als Ministerien seit 3 Monaten genau daran gearbeitet,
das
weil wir glauben, es ist unser eigener Friedensschutz.
Mir ist nur wichtig, es ist stemmbar aus dem laufenden Haushalt.
Es braucht einen Beschluss des Haushaltsausschusses.
Genau. Und weil der bis Ende des Monats das letzte Mal zusammentritt, müssen Sie eine Entscheidung herbeiführen. Boris Pistorius ist zuversichtlich, dass die kommt. Sind Sie es auch?
Ich sage immer, in diesen 3 Jahren, die viele Krisen hatten, wenn man nicht daran glaubt und alles dafür tut, dass das Gute kommt, dann sollte man aufhören. Und Sie sehen, ich werbe aktiv dafür.
Ging es auch ohne den Kanzler?
Das müssen Sie dann die SPD fragen.
Rein mehrheitlich, meine ich. Ging es auch ohne den Kanzler?
Also es braucht eine Mehrheit, aber das wird jetzt hier zu theoretisch. Wir machen ja ernsthafte Politik. Es braucht eine klare Entscheidung dieser Bundesregierung nochmal, weil es auch um die Verlässlichkeit Deutschlands in der Europäischen Union geht. Und wir sind aus meiner Sicht als Deutsche ja daran interessiert, dass wir ein starkes gemeinsames Europa haben. Und darauf sollten sich alle in Europa verlassen können. Wir diskutieren ja nachher noch auch über Trump. Gerade in diesen Zeiten braucht es europäische Geschlossenheit.
Dann sehen wir, was dabei rauskommt und sprechen jetzt über den Mann, dessen Politik für die Ukraine wahrscheinlich eine deutlich größere Bedeutung hat. Der Mann, der morgen ins Amt eingeführt wird und zum 47. Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und er hat ziemlich viel vor.
Schon bevor Donald Trump morgen zum 2. Mal Präsident der Vereinigten Staaten wird, stellt er weitreichende Forderungen. Auf seinem Wunschzettel Grönland.
We need it for national security. That's for the free world.
Die zu Dänemark gehörende autonome Insel liegt an zentralen Handelsrouten und verfügt über wichtige Rohstoffe. Und die will Trump für sich.
You have China, ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen.
Ob Dänemark ein Anrecht auf Grönland hat, zweifelt Trump an.
People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up.
Grönlands Premierminister erteilt ihm eine Abfuhr.
Grönland gehört den Grönländern, das habe ich immer gesagt. Aber diese Aussagen aus den USA nehmen wir sehr ernst.
Trump schickt trotzdem schon mal seinen Sohn vor. Rein privat, versteht sich. Trump will aber nicht nur Grönland.
So the Panama Canal is under discussion.
Schließlich hätten die USA den Kanal, der zu den wichtigsten Wasserstraßen der Welt gehört, ja auch gebaut.
Jimmy Carter gave it to them for $1. And they were supposed to treat us well.
Trump fürchtet Einflussnahme aus Fernost.
China's basically taken it over. China's at both ends of the Panama Canal. China's running the Panama Canal.
Panamas Staatschef widerspricht. Jeder Quadratmeter des Kanals gehört zu Panama und wird auch weiterhin zu Panama gehören. Die Souveränität Panamas ist nicht verhandelbar. Militärische Schritte schließt Trump auf Nachfrage nicht aus.
I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something.
Und wir begrüßen jetzt in der Runde den ehemaligen deutschen Botschafter in den USA und den früheren Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Und aus Washington zugeschaltet freue ich mich sehr, dass das klappt, den Politikwissenschaftler Kenneth Weinstein, der Trumps Team... So, Sie seien noch zur Erklärung gesagt, der Trumps Team in europapolitischen Fragen berät. Beginnen wir mit Ihnen, Herr Ischinger. Jetzt haben wir es gehört. Panama-Kanal, Grönland, bitte zu mir, sagt der künftige 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Wie ernst nehmen Sie diese Forderung oder man könnte auch sagen Drohung?
Also ab morgen bzw. ab übermorgen wird es für die zweite Amtszeit Donald Trumps ernst. Mhm. Und dann stehen ganz wichtige strategische Fragen allererste Priorität auf der Tagesordnung. Beispielsweise die Frage, was passiert, wenn der Waffenstillstand in Gaza von der einen oder anderen Seite nicht eingehalten wird. Ist Amerika dann fähig und mit welchen Mitteln dafür zu sorgen, dass das doch wieder hinhaut?
Und Grönland und Panama?
Ja, Moment. Mhm. Zweitens, es wird, das hat Präsident oder der künftige Präsident Trump ja selbst angekündigt, er wird sich kümmern wollen und müssen um das Thema Ukraine, um den Umgang mit Russland. Er wird sich kümmern wollen und müssen um die Frage, was ist jetzt mit Teheran? Wollen wir das Nuklearprogramm wieder in einem Vertrag behandeln oder denkt man an andere Mittel? Und was ist mit China und Taiwan?
Mit anderen Worten,
die Prioritätsthemen, die stehen dem künftigen Präsidenten im Weißen Haus ins Haus. Und da ist dann Panama, Grönland, sage ich jetzt mal einschließlich Panama, was hat er gesagt? Panama, Grönland und
Kanada.
Mhm. Dann sind das verglichen damit Ablenkungsmanöver, die von strategischer Bedeutung für den Monat März, April, für die ersten Monate des neuen Präsidenten keine grundsätzliche Bedeutung haben. Ich glaube, wir sollten uns also jetzt nicht ablenken lassen, sondern unser Augenmerk richten auf die eigentlich großen Fragen, die auf Amerika zukommen, die auf uns gemeinsam zukommen, auf den Westen, auf Amerika und die NATO-Partner.
Herr Weinstein, erstmal guten Tag nach Washington. Ich will dazu sagen, Sie haben eine deutsche Mutter, deswegen verstehen Sie sehr gut Deutsch. Sie wollen aber auf Englisch antworten. Erstmal guten Tag.
Guten Tag.
Ist es ein Ablenkungsmanöver von Donald Trump? Grönland und Panama-Kanal.
Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen im Programm zu sein. Das Thema hier heute ist komplex. Deswegen werde ich auf Englisch sprechen,
Ich bin sehr geehrt, heute bei Ihnen zu sein. Ich stimme dem Botschafter Ischinger vollkommen zu. Es gibt drängende Themen, die jetzt auf dem Terminkalender Trumps stehen. In den ersten Tagen erstens die Abschiebungen, die er zugesagt hatte, Verbrecher außerhalb der USA zu verbringen. Das hat zu tun mit der Herausforderung durch Iran, das iranische Nuklearprogramm, die Houthis. Diese Probleme sind auch verknüpft mit den Problemen in Gaza. Hamas hat das so geschaffen. Sie verwenden ja die Instrumente Irans. Es geht da auch darum, wie man mit der Herausforderung in der Ukraine umgeht. Trumps Beauftragter Keith Kellogg, der General, war ja ein herausragender Verhandler. Dann haben wir die größere Beziehung zu China und die Frage Taiwan. Das sind die vorrangigen Probleme, die ganz oben stehen. Was Sie da ansprechen, sind sekundäre Fragen. Was Grönland angeht, Präsident Trump ist natürlich ein unkonventioneller Politiker. Er kommt ja nicht aus der Welt der Politik. Er hat nicht die Harvard Law School besucht. Er kommt aus der Immobilienwirtschaft New Yorks. Er kennt natürlich auch Reality-Fernsehen. Er spricht seine Botschaft klar und deutlich aus. Er spricht wichtige Themen an. Er schaut sich die Landkarte Grönlands an und er sagt, die Dänen schaffen das nicht. Bei einem echten Angriff seitens Russlands oder Chinas könnte es Grönland nicht schützen. Darüber denkt er nach. Das hat aber einen längeren Zeitverlauf. Ja, er möchte eben das Problem ernsthaft ansprechen und er möchte auch den Respekt von Panama für die USA wiedergewinnen.
Gehört es zum Respekt dazu, dass man beim Dealmaking, nenne ich mal, das würde er auch selber so nennen, den Geschäftspartnern mit militärischer Gewalt droht?
Wissen Sie, das ist eben etwas, was ihm so in den Sinn kommt. Ich glaube nicht, dass er letztlich irgendwelche militärischen Mittel einsetzen wird. Sicherlich weder mit Panama noch auch mit Kanada und auch ganz sicher nicht mit Grönland. Er sagt, guckt mal, wir haben da wichtige Themen, wir wollen darüber sprechen, wir wollen mit euch ein Gespräch führen, wir wollen eine gerechtere Situation. Und hier muss amerikanisches Interesse besser berücksichtigt werden. Darum geht es.
Okay, dann darf ich aber festhalten, dass sich die Grönländer und die Menschen in Panama keine größeren Sorgen machen müssen.
No, I think they should. Look, I think ja, doch, sie sollten sich schon Sorgen machen. Wir haben das ja gesehen. Die Unabhängigkeitsbewegung in Grönland gewinnt an Fahrt. Es gibt auch eine gewisse Unterstützung. Es gibt vielleicht eine Art Assoziierungsabkommen. Wir haben mit einer Reihe von Territorien im indisch-pazifischen Raum, mit Palau zum Beispiel, sind kein Teil der USA. Aber wir haben eine besondere Regelung, eine territoriale Assoziierung hier. Hier sind insbesondere auch Steuervorteile und Subventionen der USA in Kraft. Und im Gegenzug ist die Insel eben ausschließlich für US-Militär zugänglich. Das stärkt diese Insel, stärkt aber auch unsere eigene Verteidigungsfähigkeit. Was nun Taiwan angeht, ja, ich denke, Trump macht sich auf beiden Seiten des Kanals eben Sorgen über die wachsende militärische Macht Chinas. Das ist eine echte Sorge. Eine zunehmende Bedeutung Chinas in Panama, also auf beiden Seiten. Wir haben mit dem Staatssekretär darüber gesprochen.
Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, aber sprechen wir gerne über das, was uns hier in Europa am meisten Sorgen macht und wo der Präsident, der künftige Präsident Donald Trump auch angekündigt hat, etwas Wesentliches zu tun. Es geht um den Angriffskrieg gegen die Ukraine und er hat ja mehrfach angekündigt, diesen beenden zu wollen in kurzfristiger Zeit. Und es scheint so, da gucken wir uns zuerst mal an, was der ukrainische Präsident dazu sagt, dass das den Ukrainern Hoffnung gibt.
I think that the President Trump, he has not only will, he has these possibilities. And it's not just words. I really count on him. And I think that our people very count really him. So he has enough power to pressure him, to pressure Putin not to want to finish. No, he will not want to pressure him to finish. That is the difference.
Frau Baerbock, stimmen Sie Zelensky zu?
Ja. Und es zeigt sich ja auch, wie wichtig es ist, dann gerade in diesen Zeiten, auch wenn man dann vielleicht mal erstmalig wieder neu zusammenkommt, im intensiven Austausch zu sein. Also gerade mit Blick auf die Ukraine hatten wir ja im Wahlkampf gehört, naja, in 24 Stunden wird das alles geregelt. Durch die vielen Gespräche, die gerade auch NATO-Partner geführt haben, Herr Weinstein, ich kann da nur zustimmen, hat jetzt das neue Team und das Team um den Präsidenten ja deutlich gemacht, dass wird mehrere Monate dauern. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Fragen so wichtig. Sie haben das ja hervorragend als einer, der ganz nah dran ist, beschrieben, dass man nicht über jedes Stöckchen erstmal springen soll, was da hingehalten wird. Wenn ich vielleicht einen Punkt zu Grönland an der Stelle machen kann, darüber zu sprechen, dass man gar keine Sorge haben muss, dass Grönland von jemand eingenommen wird, weil als autonome Region von Dänemark ist es ja NATO-Gebiet. Und da die USA zum Glück NATO-Partner sind, sind wir sozusagen alle im gleichen Boot, die Dänen, wir Europäer, mit den USA. Und diese Stärke jetzt zu zeigen, die NATO handelt ähnlich wie auch mit Blick auf Nahost, geschlossen, um den Frieden in Europa wiederherzustellen. Und Zelensky, der Präsident, hat es angesprochen. Das ist jetzt das Allerwichtigste, nicht nur für die Ukraine, für Europa, sondern auch für das transatlantische Bündnis, damit wir uns allen wieder anderen Aufgaben widmen können.
Was wird Mr. Weinstein, Donald Trump jetzt anderes tun als Joe Biden? Im Ukraine-Krieg.
Joe Biden.
In Ukraine, zunächst einmal, Joe Biden hat es vermasselt. Er hat den Krieg in der Ukraine nicht verhindert. Nord Stream 2 hat er ebenfalls nicht in den Griff bekommen. Er hat eine schreckliche Erbschaft hinterlassen. Donald Trump guckt sich ein Problem politischer Art ganz anders an. Er sagt, wir brauchen die Quadratur des Kreises Nordkorea. Er hat zunächst mal die Hölle angedroht in Pyongyang. Er hat darüber gesprochen, dass große Teile der nordkoreanischen Infrastruktur im Nuklearbereich zerstört werden sollten. Aber letztlich hat er darüber gesprochen. Es ging um eine Option, Nordkorea wieder zu nuklearfrei zu machen. Er hat gesagt, ich möchte Russland an den Verhandlungstisch bringen, was eben auch Michael Waltz schon angesprochen hat, sein Sicherheitsbeauftragter. Also er verschärft noch die Sanktionen auf russisches Öl, um eben Russland zu zwingen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Er sagt, wenn Russland sich weigerte, im Gegend an den Tisch zu kommen, dann werde ich wirklich alles in Bewegung setzen, um die Ukrainer wirklich mit Feuermacht auszustatten. Er sagt, dass die Russen sollen eben zugeben, dass sie die Partie verloren haben. Und wenn ich mit Ukrainern spreche, dann sind sie sehr zuversichtlich hinsichtlich dieser neuen Verhandlungen. Wir müssen eben den Druck auf Russland deutlich erhöhen. Das wird für Russland nicht zu gewinnen sein, egal was die Mainstream-Medien dazu sagen. Bei Joe Biden war das alles nicht in Sicht. Joe Biden hat sich eben dagegen ausgesprochen, die volle Kraft der USA zum Anschlag zu bringen.
Glauben Sie, dass das so kommen wird?
Ich kann nur sagen, es wäre wunderbar, wenn die Prognose von Ken tatsächlich in den kommenden Tagen und Wochen Realität wird, wenn tatsächlich, so wie man das auf Amerikanisch sagt, wenn tatsächlich der neue Präsident in der Sache Ukraine Hardball spielt, also tatsächlich sozusagen Zähne und Klauen zeigt und nicht etwa das tut, was in Europa ja zum Teil vermutet wurde in den letzten Monaten, dass Donald Trump möglicherweise bereit wäre, der Ukraine ganz schwere Kompromisse zu Lasten der Ukraine, zu Lasten der territorialen Einheit und so weiter aufzuzwingen. Also ich kann nur sagen, gehen wir mal davon aus, dass tatsächlich dies die Politik der neuen Regierung sein wird. Dann bedeutet das aber auch für uns Folgendes. Dann ist kein Anlass, und das besorgt mich als langjähriger sozusagen Diplomat der Praxis, das macht mich wirklich sehr besorgt, dass in unserem Land und auch bei manchen Partnern hier in Europa in den letzten Monaten und Wochen ja fast Panik ausgebrochen ist. Es ist kein Anlass zur Panik. Noch ist dieser Mann noch nicht mal im Amt. Er wird es erst ab morgen Abend sein. Und dann sollte man ihn an seinen Taten messen und nicht an den berühmten Sprüchen, die wir von Donald Trump ja auch schon aus früheren Jahren kannten. Also ich habe noch im Kopf sein Playboy-Interview aus dem Jahr 1990. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Das war auch voll der Sprüche. Also keine Panik. Und vor allen Dingen würde ich uns Europäern raten, versetzen wir uns nicht in eine Opferrolle. Es ist nicht so, dass wir die Opfer sind. Die Europäische Union hat mit 450 Millionen Einwohnern und mit ihrer Wirtschaftskraft den USA und ihrem Nachbarn Kanada sehr viel zu bieten. Und deswegen sollten wir mit Selbstbewusstsein auftreten. Und da kann ich nur sagen, hat natürlich Frau Baerbock auch recht, wir müssen und wieder lernen, wir haben es in letzter Zeit nicht gut gemacht, sowohl den USA gegenüber, wie China gegenüber, wie Dritten gegenüber, als Europäer mit einer Stimme zu sprechen. Wir sind, darf ich den Satz noch sagen, wir sind als 27 europäische Staaten. Ich war vor einiger Zeit selbst in Peking und in Shanghai. Wir sind aus der Sicht unserer chinesischen Kollegen, sind wir 27 Zwergstaaten. Wir werden dort nur ernst, selbst wir mit 80 Millionen, das ist mal gerade eine große Stadt in China von Hunderten. Wir werden dort ernst genommen werden, nur wenn wir mit einer Stimme sprechen. Europa ist die Lösung unserer Probleme, sowohl im Umgang mit Donald Trump, wie auch im Umgang mit China und anderen.
Lehrt uns Donald Trump, Frau Baerbock, lehrt Europa Donald Trump wieder mit einer Stimme zu sprechen und gemeinsam in mehr Verteidigung und Sicherheit zu investieren?
Das war die Lehre von uns Europäern und gerade ja auch das, wofür ich als deutsche Außenministerin gestanden habe, zu sagen, wir müssen uns darauf vorbereiten und die Fehler, die wir in der Vergangenheit getan haben, nicht zu wiederholen. Deswegen
Donald Trump sagt jetzt 5% des Bruttoinlandsprodukts investieren.
Ja, aber deswegen habe ich zum Beispiel eine nationale Sicherheitsstrategie erstmalig für diese Bundesregierung geschrieben, wo wir deutlich gemacht haben, wir Europäer müssen stärker für unsere eigene Sicherheit sorgen. Da haben wir deutlich gemacht, Deutschland muss hier in die Verantwortung, in die Führung gehen. Und wie Herr Ischinger sagt, das können wir als Europäer nur gemeinsam. Deswegen habe ich im Bundestag vor einigen Wochen auch so deutlich gemacht, wenn andere jetzt sagen, my country first, muss unsere Antwort sein, Europe united. Also wir als Europäer sind stärk. Wir stehen ein für unsere eigenen Werte, für unsere eigenen Interessen und haben darüber hinaus mit China eine China-Strategie formuliert. Endlich im Einklang mit der europäischen, weil leider auch eine Vorgängerregierung gesagt hat, naja, wir Deutschen gucken mal, was am besten für uns ist. Was haben wir erlebt? Von China aus hat man versucht, Europa zu spalten, in Litauen versuchen, die aus Europa rauszudrängen. Und mit dieser Haltung, gemeinsam sind wir als Europa stark, auch wenn wir natürlich unterschiedlich sind, das gilt es jetzt zu beweisen, auch um unseren eigenen Binnenmarkt, damit unsere Arbeitsplätze, unsere Wirtschaftskraft weiter auszubauen, weil wir natürlich im Wettbewerb mit China sind, auch im Wettbewerb mit den USA sind, mit denen wir gerne als Partner weiter zusammenarbeiten wollen, wir uns aber auch bestmöglich immer wieder selber schützen müssen und die 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger Europas.
Darf ich zu diesen 5% oder 3%?
Die würde ich gerne einmal ganz kurz Mr. Ja. Weinstein fragen, da Donald Trump 5% von den Europäern Investitionen in Verteidigung und Sicherheit fordert. Es ist ein bisschen witzig, da die USA selber nur 3,5% investieren, oder? Ist das wieder nur eine dieser Ablenkungsmanöver?
Er will einfach, dass Europa darüber nachdenkt, 5% in die Sicherheit zu investieren, so wie er das auch von den USA wünscht. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Je stärker Europa ist, desto stärker werden auch die USA sein. Und wir werden zusammen stärker sein. Es ist wichtig, dass Europa zur Sache kommt. Einige Schritte sind unternommen worden, um die Verteidigungsausgaben zu verbessern. Europa ist aber noch weit davon entfernt, wo es sein sollte. Auch wir sind weit entfernt von dem, wo wir sein sollten. Deswegen konzentriert sich Donald Trump so stark auf die Reformen in der Regierung und auch die Pentagon-Reformen, sodass wir die anstehenden Herausforderungen bewältigen können, lieber mit den europäischen Partnern zusammen als getrennt von ihnen.
Ich glaube, es ist eins ganz wichtig. Wir haben diesen Beschluss, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, 2014, also jetzt vor über 10 Jahren, getroffen. Und nach meiner Beobachtung ist in der Debatte über diesen Betrag, über 2%, allzu sehr gesagt worden, wir müssen das machen, weil die Amerikaner das von uns fordern. Das ist natürlich dummes Zeug. Es ist wirklich dummes Zeug. Wir müssen es machen, weil wir es selber brauchen. Für unsere Sicherheit, für die Sicherheit unserer Kinder, für die Sicherheit unserer Grenzen und für die Sicherheit unserer Partner, für die wir eine Mitverantwortung tragen. Also wir machen es doch nicht den USA zuliebe. Im Übrigen ist die Sicherheit Europas für die USA vielleicht auch wichtig. Aber ich will noch mal daran erinnern, die leben in Amerika. Ja. Die sind ganz weit weg. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich, insoweit hat Donald Trump ja einen Punkt, wir müssen uns natürlich tatsächlich noch viel intensiver, als wir es in den letzten 10, 15 mehr Jahren gemacht haben, um unsere eigene Leistungsfähigkeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung deswegen kümmern. Ganz klar.
Noch einmal die Frage. Boris Pistorius sagt jetzt, mehr als 3% müssen es sein. Robert Habeck hat vorgelegt, 3,5% müssen wir mindestens investieren. Gehen Sie da mit?
Natürlich müssen wir deutlich mehr investieren. Und das haben, wie gesagt, ja all die Kollegen nicht durch Zufall gesagt, sondern wenn wir jetzt die Gefahren sehen, die deutsche Bundeswehr, die war leider heruntergewirtschaftet. Und ich möchte aber auch da sagen, man wird sagen, was ist alles falsch gelaufen in der Vergangenheit? Weil wir immer auch gehofft haben, dass das Wort, was uns alle in Europa gegeben haben, auch ein Putin, dass das trägt, dass der Frieden in Europa nicht angegriffen wird. Wir Grünen haben sehr früh gewarnt, dass man sich auf solche Worte nicht einfach verlassen kann, erst recht nach der Invasion der Krim. Aber jetzt die Konsequenzen zu ziehen und deutlich zu machen, dann müssen wir uns bestmöglich selbst schützen. Ja, das ist genau die richtige Antwort. Aber wir brauchen jetzt also die Frage, und ganz reden wir über den letzten Schritt, wie bei der Bürgerversicherung vorhin. Jetzt müssen wir doch erstmal stabilisieren. Jetzt haben wir 2% endlich geschafft. Wir müssen jetzt das weiter ausbauen. Wir müssen schauen, dass mit unseren europäischen Partnern die Systeme funktionieren. Auch das ist ja ein bisschen irre eigentlich. Wir haben 27 unterschiedliche Armeen in der Europäischen Union. Wir geben eigentlich in Summe mehr aus als Russland. Leider funktionieren die Systeme nicht miteinander. Deswegen war für uns total wichtig, dass wir nicht nur unsere eigenen Ausgaben erhöhen, sondern die Effizienzen zwischeneinander besser in Verbindung bringen. Bei der Luftverteidigung zum Beispiel mit den Niederländern zusammenarbeiten. Das heißt, dass wir gemeinsame europäische Projekte, Militärprojekte, die Sicherheitsprojekte sind, jetzt planen, weil es eben unsere Europäische Union ist, die wir hier gemeinsam verteidigen.
Und weil Sie die gemeinsame Europäische Union und den starken Zusammenhalt Europas auch so betonen, würde ich ganz gerne fragen, was Amerika auch immer wieder anmerkt und was Sie selbst auch schon mal angedeutet haben in einer Diskussion. Was passiert, sollten wir tatsächlich über Donald Trump in den nächsten Monaten zu einer Waffenruhe kommen in der Ukraine? Wer sichert dort den Frieden? Sind das europäische Truppen? Würden Sie deutsche Soldaten dorthin schicken? Sie haben es mal angedeutet, zumindest haben Sie es nicht ausgeschlossen. Boris Pistorius hat es jetzt auch nicht ausgeschlossen. Die Großbritannien, die Franzosen sind dazu bereit, wenn Großbritannien und die Frankreich kämen und würde sagen, schickt ihr auch deutsche Soldaten zur Sicherung des Friedens in der Ukraine? Würden Sie dann ja sagen?
Also man hat mir ja, als ich das vor Weihnachten gesagt habe, mit europäischen Sicherheitsgarantien sehr freudig das Wort im Mund umgedreht. Aber mein Job über 3 Jahre hat bestanden, vor allen Dingen mit unseren engsten Partnern gemeinsam zu überlegen, wie schaffen wir den Frieden. Und deswegen ist es kein Zufall, dass Großbritannien und Frankreich Ähnliches gesagt hat wie ich damals und auch Boris Pistorius jetzt. Weil wir natürlich gemeinsam gesagt haben, wenn wir endlich zu dem Tag kommen, den wir uns alle so herbeisehen, dass Putin aufhört zu bomben, dass man endlich Truppen zurückverlegen kann, dann können wir nicht erneut sagen, und jetzt gucken wir mal, ob Putin sich dran hält, sondern dann müssen wir dafür sorgen, dass nie wieder in Europa Krieg ausbrechen kann, und zwar nicht nur in der Ukraine. Wir haben Moldau, da versucht Putin ja auch die ganze Zeit, dieses Land zu kippen. Wir haben die Balten, für die brauchen wir eine Sicherung, und dafür müssen wir Europäer sagen, dass wir Sicherheitsgarantien geben.
Und wir Deutsche müssen auch mehr Verantwortung übernehmen in der Beziehung?
Unser größtes Glück als Deutsches, als Geschenk, war für uns nach den furchtbaren Verbrechen aus unserer eigenen Geschichte das Friedensprojekt Europa, diese Europäische Union. Und natürlich müssen wir als größtes Land innerhalb Europa für diesen Frieden auch Verantwortung tragen. Ja, das ist unsere Aufgabe, gerade auch als Deutsche. Und das Gute ist, alle anderen Europäer wollen das auch tun. Und deswegen können wir es stark gemeinsam machen. Aber Putin muss endlich diesen Krieg beenden. Das ist der erste Schritt.
Gute Idee, Herr Ischinger.
Also für realistisch halte ich die sogenannte Stachelschwein-Theorie. Die Stachelschwein-Theorie, Porcupine auf Englisch, heißt nichts anderes, als dass wir mitwirken, dass wir helfen, die Ukraine künftig so auszurüsten, dass sie wie ein Stachelschwein sich auch gegen einen großen Tiger so verteidigen kann, dass der Tiger sich da nicht mehr rantraut. Ich glaube, das ist die realistische Option. Ich persönlich habe große Bedenken hinsichtlich der Idee, die ja nicht aus Deutschland stammt, die stammt aus Frankreich und von anderen, europäische Truppen in der Ukraine zu stationieren. Warum habe ich Bedenken? Diese Grenze ist 1000 Kilometer lang.
3000 mit
Fachleute, uns, ja. Fachleute erklären mir, man bräuchte mindestens 40.000 bis 50.000 Soldaten, um das sachlich gerecht abzusichern. Wo sollen die denn herkommen? Die Bundeswehr beispielsweise weiß bis heute noch nicht genau, wo sie eigentlich die Soldaten herholen soll, um diese geplante Brigade in Litauen zu stationieren.
Ja, aber darf ich da ganz kurz mal reingehen? Genau das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht so singulär, machen wir was zusätzlich, sondern wenn wir einen Friedensplan für die Ukraine haben, dann brauchen wir die Brigade in Litauen. Die ist ja Teil dieses ganzen Konzeptes. Und es geht natürlich um unterschiedliche Partner. Die Frage ist ja auch, wer kann sich noch weltweit beteiligen, wenn andere Akteure mit drin sind? Und so ist ja immer auch UN-Blauhelm-Mission
gewesen. Ja, aber
gewesen.
Wir sprechen
die
doch.
Nicht sagen, aber das, was macht denn ihr Stachelschwein? Wie verteidigt sich das denn? Also ja, das ist ja der Punkt. Die Ukraine alleine haben es ja nicht geschafft, und wir können ja nicht den Ukrainern sagen, zweimal ist es schief gegangen, beim dritten Mal kriegt das schon irgendwie alleine
also,
hin.
Ich finde, es gibt realistische Vorstellungen, es gibt unrealistische Vorstellungen. Wenn ich mir vorstelle, wie die Russische Föderation in Verhandlungen sich verhalten wird, dann sprengt es meine Vorstellungskraft, mir vorzustellen, dass die Russische Föderation die ein zentrales Ziel verfolgen wird, nämlich zu verhindern, dass die Ukraine in die NATO reinkommt. Wenn ich mir vorstelle, dass die Russische Föderation bereit sein sollte, zu akzeptieren, dass deutsche, französische, britische, spanische, was weiß ich, und estnische Truppen entlang der russischen Grenze stationiert werden, dann könnte Putin gleich sagen, prima, dann werde doch gleich Mitglied in der NATO. Ich halte das also nicht für eine realistische, eine wünschbare, aber für eine unrealistische Option. Für realistischer halte ich es, wenn man diese Grenze sichern will, dass da am Schluss Inder, Pakistaner, Brasilianer, Indonesier und viele andere stationiert werden könnten. Aber doch nicht wir. Ich sage noch einen Punkt hinzu.
Darf ich da auch noch mal ganz kurz ergänzen, ja, nee, weil wir natürlich tiefe Gedanken darüber gemacht haben. Natürlich, deswegen Blauhelm-Missionen sind ja immer gemischt. Wenn andere dabei sind, umso besser, weil dann haben wir natürlich Schutz. Und wenn es starke Staaten sind, die Putin auch nicht egal sind, wie Brasilien zum Beispiel, ist das eine gute Kombination. Und das ist ein Element, es muss nicht dieses Element sein. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, es gibt irgendeinen Schutz für die Ukraine, und damit auch irgendein Schutz für die Balten oder für die Polen, sondern wir müssen sagen, es gibt verschiedene Facetten. Das wäre eine in Kombination mit anderen Facetten mit dazu. Und wenn Putin bereit ist, all seine Truppen komplett zurückzuziehen, wenn Putin zu anderen Dingen bereit sind, dann ist dieser Weg umso besser.
Da würde ich gerne noch mal einhaken und Herrn Weinstein reinholen, weil da sind wir nämlich noch nicht. Donald Trump hat es angekündigt, sich mit Wladimir Putin treffen zu wollen, um mit ihm womöglich in Verhandlungen einzutreten. Glauben Sie, dass er das tut? Und wenn er das tut, wie will er Putin davon überzeugen, sich auf einen Friedensplan einzulassen, seine Truppen zurückzuziehen?
Präsident Donald Trump möchte ziemlich bald Herrn Wladimir Putin treffen. Ganz sicherlich wird es da fragen, ob sie sich in den USA treffen können. Es ist nicht klar, ob er gesetzlich überhaupt die USA betreten dürfte. Vielleicht kann man sich in Wien treffen, wo Putin nicht sofort verhaftet würde. Aber wir müssen uns die zukünftige Lage in der Ukraine anschauen. Sie können sicher sein, Präsident Trump wird es nicht zulassen, dass die Russen hier einen Sieg davontragen. Diese europäische Sicherheitstruppe mit all den Komplikationen, das ist ein klares Zeichen, ein Signal an Präsident Trump und Wladimir Putin, dass Europa es versteht, dass die Ukraine-Frage eine existenzielle Krise für Europa bedeutet. Und das muss man zeigen. Europa ist hier Teilnehmer in diesem Ringen, und zwar Seite an Seite mit den USA. Europa sollte die eigene Sicherheit wirklich sehr ernst nehmen. Der größere Zusammenhang sagt natürlich aus, was wird Putin akzeptieren? Wir werden das über die Jahre hinweg sehen. Kommt es mit dem Normandie-Format zu rein? Wir haben das in Syrien auch zu beobachten gehabt. Er versucht stets, die Dinge in die Länge zu ziehen. Er versucht, einen Zermürbungskrieg zu führen. Ich glaube, die Militärberater Donald Trumps werden es nicht zulassen, dass Putin diese Strategie fährt. Ich denke, dass Putin es ernsthaft einen Zermürbungskrieg anlegt, halte ich für ausgeschlossen, dass dies durchgeht. Da werden Sanktionen verschärft werden. Putin muss begreifen, dass er Konzessionen machen muss. Auch die Ukraine wird auch gewisse Zugeständnisse machen, aber die russischen Zugeständnisse werden schärfer sein.
Herr Weinstein, Angela Merkel hat in ihrer Biografie geschrieben, dass Donald Trump ihr mal erzählt habe, dass er von der Persönlichkeit von Wladimir Putin fasziniert sei. Was fasziniert wohl Donald Trump an Wladimir Putin?
Also, das kann ich persönlich nicht sagen. Er sieht einen Mann, der eben lange die staatliche Macht inne gehabt hatte. Es ist ein ehemaliger Aufklärungsoffizier in Deutschland. Er beherrscht das psychologische Spiel. So hat er es mit Donald Trump gemacht, Nicolas Sarkozy hat das wohl ebenfalls gemacht mit Angela Merkel. Ich glaube, das interessiert Trump an Putin. Aber es gibt zwei Donald Trumps. Es gibt den Donald Trump, der in Videokonferenzen mit Putin ganz stark aufgetreten ist. In einer frühen Konferenz sagte er Putin, wenn du nach Ukraine reingehst, du weißt, du hast ja diese Schutzschirme über dein Wohnung. Wenn du glaubst, dass diese Abwehrschirme dich schützen, dann täuschst du dich. Also Trump hat das tatsächlich so gesagt und ich habe das auch aus verlässlicher Quelle gehört. Trump ist sehr viel stärker. Er versteht, wie er psychologisch mit jemandem wie Putin umgehen muss, nämlich indem er Stärke zeigt. Wir werden sehen, wo es diesmal hinausläuft.
Und es gibt einen Donald Trump, der sich so stark geriert, dass andere gar inzwischen vor ihm Furcht haben. Darauf möchte ich Frau Baerbock noch ansprechen, denn heute ist ein vertrauliches Papier öffentlich geworden, in dem der deutsche Botschafter in den USA in erstaunlich deutlichen Worten vor dem, was jetzt kommt, in den Vereinigten Staaten warnt. Er sagt, die demokratischen Grundprinzipien sowie Checks and Balances würden ausgehebelt, die Legislative, der Gesetzesvollzug und die Medien ihrer Unabhängigkeit beraubt. Reden Sie intern so über Donald Trump?
Das ist ein geheimes Dokument, deswegen schon die Frage, wie das rausgekommen ist und wie raus man da zitieren darf. In dem Bericht beschreibt die Botschaft, das ist ihre Aufgabe, was es in der Vergangenheit gegeben hatten. Wir haben den Sturm aufs Kapitol gesehen, wir haben die Diskussion der Trump-Administration auf die Frage, was bedeutet das rechtsstaatlich gesehen. Wir haben die Vorschläge zum Justizminister gesehen. Und wir haben an etlichen Punkten unterschiedliche Sichtweisen darauf. Es stellt sich gerade auch die Diskussion, ich war gerade auch mit Kollegen von Ihnen darüber in Gespräch, Gespräch. Die haben gefragt, was passiert, wenn jetzt die Ankündigung kommt der neuen Administration, dass Journalisten aus Europa nur noch 10-monatige Visa bekommen, wo ich gerade in China darüber verhandle, dass europäische Journalisten Zugang in China und zwar nicht nur so kurz haben. Also das ist der Punkt mit Blick auf die Frage, was bedeutet das für die Medienlandschaft? Wir sehen, dass mit Musk ein Multimillionär, der im 21. Jahrhundert zentrale Plattformen besitzt, dass das eine ganz andere Medienlandschaft darstellt, dass die entschieden haben, dass Fakten ausgestaltet werden.
Wir wollen gerne Herrn Ischinger und Herrn Weinstein dazu hören.
Und damit müssen wir umgehen als Europäer.
Genau, aber also, mich interessiert noch, wie klug es ist, dass so ein Papier am Vorabend der Inauguration herauskommt, dass Donald Trump erfahren muss, kurz bevor er ins Amt kommt, wie die offizielle Vertretung der Bundesrepublik Deutschland über ihn denkt.
Naja, ihn wird ja nichts davon wundern, weil das ist das, was Herr Weinstein hier zum Teil auch gerade selber gesagt hat. Panama, auch da sind die Einschätzungen zu drin. Also das wird wiedergegeben, was von der Administration angekündigt worden ist. Und es wird deutlich gemacht, wir als Europäer müssen uns darauf einstellen. Denn das, was Herr Ischinger gerade gesagt hat, wenn wir das ernst meinen, dass wir als Europäer geschlossen eine Antwort darauf geben müssen, um unsere eigenen Interesse und Werte zu erhalten, dann müssen wir uns genau darauf einstellen. Deswegen war ich vor anderthalb Jahren zum Beispiel in Texas beim republikanischen Gouverneur vor Ort, weil wir wollen weiter mit Amerika engstens zusammenarbeiten. Wir sind Teil der NATO. Unsere Wirtschaftsräume sind eng miteinander verzahnt. Deswegen ist zum Beispiel die Frage, was passiert, wenn Zölle verhangen werden, ja keine, die wir uns theoretisch überlegen müssen, sondern eben auch hier deutlich machen, dass es doch eigentlich im Interesse von Amerika und Europa sein sollte, auch mit Blick auf China, dass wir gemeinsam für die internationale Wettbewerbsordnung einstehen.
Wie klug ist es, die USA davon so zu ermahnen?
Also das Leak ist natürlich wirklich alles andere als hilfreich. Ja, das ist, ich würde sagen, das ist in dieser Lage leider das Leak toxisch.
Das ist übrigens rechtlich, ne? Das ist geheim eingestuft.
Ich kann mir genau vorstellen, was beispielsweise der frühere, unser Freund Rick Grenwell zu diesem Papier, wenn er das liest, mal unterstellen, dass das tatsächlich so formuliert war, sagen wird. Also das ist nicht hilfreich. Ich habe vorhin ja schon gesagt, wir sollten uns davor hüten, angesichts eines Präsidenten, der noch nicht mal im Amt ist, hier in Panik zu verfallen. Und ich möchte noch mal eins sagen, was noch nicht deutlich genug gesagt worden ist. Wir sind leider im Augenblick von den USA sicherheitspolitisch, militärisch, strategisch mehr abhängig, als wir es jemals seit der Wiedervereinigung gewesen sind. Das sind Versäumnisse ja nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch bei Partnern passiert. Diese Abhängigkeit ist im Augenblick sehr groß. Und deswegen will ich, wenn ich darf, noch mal einen Satz zu dieser Frage Stationierung von Truppen im Rahmen einer Friedenslösung formulieren. Denken Sie bitte immer an den klassischen Satz, den wir im Kosovo-Krieg und in vielen anderen Konflikten gesagt haben. In together, out together. Mit anderen Worten, ich würde sagen, wenn die USA bereit sind, selber mit Truppen dort präsent zu sein, dann würde ich sagen, dann machen wir gerne mit. Aber wir alleine, was machen wir denn, wenn dann plötzlich Russland wieder angreift?
Aber da steht ja keiner vor alleine.
Was machen wir denn, wenn Russland dann wieder angreift? Wenn wir ein paar Europäer da alleine sind und dann vielleicht ein amerikanischer Präsident, das muss ja gar nicht Donald Trump sein, sondern vielleicht sein Nachfolger, sagt, das ist ein europäisches Problem.
Müssten die Truppen, Herr Weinstein, mit einer Bitte um eine kurze Antwort, Europa dabei stehen und auch US-Truppen schicken, damit die Sicherheit auch längerfristig gewährleistet ist und Putin nicht übermorgen wieder anfängt?
Die USA wird natürlich Unterstützungsleistung liefern, werden die Sicherheitskräfte mit der Luftverteidigung, mit Aufklärung wie im Balkan. Aber Bodentruppen sehe ich keine Möglichkeit. Da steht zu viel auf dem Spiel. Wir haben auch zu viele andere Spielflächen zu bespielen. Also natürlich europäische Kräfte, aber mit Unterstützung der Amerikaner.
Aber die Amerikaner werden die Europäer nicht im Stich lassen. Also die Europäer dürfen sich immer noch auf den Schutz der Amerikaner verlassen, weil darüber wird ja hier auch häufig diskutiert.
Absolut. Europa braucht Amerika als Stütze. Dieses Papier, das Sie, was so empörend ist daran, nicht nur wegen der Analyse, sondern die Tatsache, dass das überhaupt veröffentlicht wird, das zeigt noch genau das, was Rick Grenell und andere über Deutschland gesagt haben. Und ich denke, das ist natürlich alles, stellt alles in Frage, was die Mainstream-Media über Trump berichtet haben. Ich denke, auch mit dieser Laptop-Geschichte. Es ist eine neue Zeit in Amerika angebrochen. Es gibt sehr viel Begeisterung für den Präsidenten Trump. Schön, dass dieses Leak stattgefunden hat. Es bekräftigt ja nur, dass Trump recht hatte.
Das können wir jetzt nicht mehr kommentieren, denn unsere Zeit ist zu Ende. Ich muss ganz schnell zu Jesse Wellmer schalten, zu den Tagesthemen. Jesse, was habt ihr vor?
Karin, wir schauen auch auf das, was morgen in Washington passiert, aber auch nach Tel Aviv, wo am Abend drei freigelassene israelische Geiseln von ihren Familien in die Arme genommen werden konnten. Und wir schauen nach Gaza, wo nun nach Start der Waffenruhe deutlich mehr Hilfsgüter ankommen. Gleich in den Tagesthemen.
Gott sei Dank. Ein historischer Tag heute. Wir haben über den morgigen historischen Tag gesprochen. Und dafür danke ich ganz herzlich für die Diskussion, Mr. Weinstein, Herr Ischinger, Frau Baerbock. Ihnen fürs Interesse. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.